In Deutschland gibt es mehr Konfessionslose als Kirchenmitglieder. Die beiden großen christlichen Kirchen verlieren rasant an Mitgliedern. Das hat der Spiegel im April geschrieben. Seit Jahren liest man solche Schlagzeilen regelmäßig. Immer mehr Menschen treten aus der katholischen und der evangelischen Kirche aus. Deren AnhängerInnen machen hierzulande nur noch 45% der Bevölkerung aus. Bei solchen Zahlen könnte man denken, dass das Christentum insgesamt auf Rückzug ist. Dem ist aber nicht so. Es gibt auch großen Zulauf, zum Beispiel bei sogenannten Pfingstgemeinden. Das sind recht junge Glaubensgemeinschaften, die nicht nur in Deutschland immer beliebter werden. Sie organisieren sich völlig anders als die großen Kirchen, setzen eigene religiöse Schwerpunkte und nutzen gekonnt die sozialen Medien. Manche dieser Gemeinden haben Popstars und InfluencerInnen in ihren Reihen, die ihren Glauben mit den FollowerInnen teilen. Der Boom dieser neuen christlichen Bewegungen ist das Thema in der heutigen Folge vom Forschungsquartett. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Seid gesegnet, liebe HörerInnen.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Ich habe mich entschieden, steht auf dem T-Shirt, das die Influencerin Lisa Mantler bei ihrer Taufe getragen hat. Das war 2021. Lisa Mantler und ihre Schwester Lena gehörten damals zur deutschen InfluencerInnen-Elite.
Und deshalb taufe ich dich jetzt ins neue Leben hinein. Auf ein neues Level dieser Zeit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Na klar, für die 17 Millionen Fans auf Instagram gab es natürlich auch noch ein Video der Taufe samt Bibelvers aus dem Neuen Testament. In den USA zählen Justin Bieber, Kim Kardashian und Selena Gomez zu den prominentesten Gesichtern der sogenannten Pfingstbewegung. Der Begriff steht im Mittelpunkt der Forschungsarbeit von Dr. Maria Hinsenkamp. Die evangelische Theologin hat ihre Doktorarbeit über neuere Entwicklungen pfingstlich-charismatischer Netzwerke geschrieben. Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal ein paar Begriffe klären. Und deshalb hat mein Kollege Johannes Schmidt Maria Hinsenkamp zu Anfang gebeten, ihr Forschungsthema mal vorzustellen.
Also ich habe mich insgesamt mit der Pfingstbewegung beschäftigt. Die Pfingstbewegung ist eine Bewegung, die rasant wächst. Das ist tatsächlich die am schnellst wachsende Bewegung im Christentum überhaupt. Und man kann so grob sagen, dass es diese Bewegung seit ungefähr 100 Jahren gibt. Also sie ist so Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden und hat sich vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten exponentiell vergrößert. Und besonders verbreitet ist sie im globalen Süden. Deshalb haben wir sie auch lange gar nicht hier so in unseren Breiten wirklich wahrgenommen. Und das Besondere an dieser Bewegung ist eben auch, dass sie nicht eine eigene Konfession darstellt, also wie wir es zum Beispiel jetzt wir kennen die römisch-katholische Kirche oder wir kennen die lutherische Kirche, sondern es ist eine transkonfessionelle Bewegung. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Freikirchen, die zur pfingstlich-charismatischen Bewegung gehören, aber genauso gibt es auch pfingstlich-charismatische Erneuerungsbewegungen innerhalb der Großkirchen. Also zum Beispiel ist die charismatische Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche die größte innerkatholische Bewegung, aber vor allen Dingen eben sehr präsent in Ländern wie Brasilien oder auf den Philippinen und eben in einfach anderen Teilen der Welt. Aber man kann auch sagen, hier in Deutschland oder auch im europäischen Raum, da wo Gemeinden wachsen, wo Gemeinden besonders lebendig sind, egal ob es jetzt im römisch-katholischen oder im landeskirchlichen oder eben auch im freikirchlichen Spektrum, da sind diese Gemeinden oft pfingstlich charismatisch von ihrer Spiritualität geprägt.
Also ich kenne diese Videos zum Beispiel aus Brasilien, eine Riesenkirche, ganz viele Menschen und vorne so ein charismatischer Prediger, der den Raum in Ekstase versetzt, die Gläubigen sind aufgepeitscht. Ist das das, was damit gemeint ist mit charismatischen Bewegungen oder was bedeutet der Begriff hier?
Pfingstlich charismatisch bezieht sich erstmal auf Pfingsten, das ist ja das Fest, an dem ChristInnen die Herabkunft des Heiligen Geistes feiern. Und man kann sagen, dass der Heilige Geist, das ist ja die dritte Person in der Trinität, ja, dem christlichen Gottesbild, dass dieser Heilige Geist eine ganz besondere Bedeutung im pfingstlich-charismatischen Spektrum spielt. Und in der Bibel können wir lesen von den sogenannten Geistesgaben zum Beispiel auch. Geistesgaben, das sind wie Geschenke des Heiligen Geistes, die nach diesem Verständnis Menschen, die an Jesus Christus glauben, empfangen können. Und dann gibt es sogenannte spektakuläre Geistesgaben und weniger spektakuläre Geistesgaben. Also zum Beispiel die Gabe der Heilung oder die Gabe, prophetisch zu sprechen oder die Gabe, in fremden Sprachen zu sprechen, die man eigentlich nie gelernt hat. Und das Ganze ist verbunden auch mit der Vorstellung der sogenannten Geistestaufe. Also der Vorstellung, dass es nicht nur die Wassertaufe gibt, die wir so kennen. Irgendwie als Baby wird man eben getauft mit Wasser, sondern dass es zusätzlich noch eben die Taufe im Heiligen Geist gibt. Das heißt, für die ich mich eben bewusst entscheide, um die ich bitte, dass der Heilige Geist nochmal mit besonderer Kraft auf mich herabkommt und mir eben dann auch diese Geistesgaben, sogenannte Charismen, deshalb auch charismatische Bewegungen schenkt. Und die Vorstellung da ist eben auch, dass wir in einer ganz besonderen Zeit leben, nämlich im Kontext der Endzeit. Also das heißt, dass im Grunde es gar nicht mehr so lange dauern wird, bis die Welt, so wie wir kennen, erstmal zu Ende gehen wird. Und da ja auch da die Vorstellung ganz stark ist, dass danach im Grunde irgendwann es zum Gericht kommen wird und damit dann auch entweder zur Errettung, die in den Himmel führt, oder eben auch dann zur ewigen Verdammnis, ist damit verbunden ganz starker missionarischer Eifer. Also die Vorstellung, wir müssen so viele Menschen wie möglich retten, und dafür sind diese Charismen auch nochmal ganz besonders wichtig, weil sie missionarisch ausrüsten. Und dieses Charismatische führt eben dazu auch nochmal ganz stark, dass Glaube erfahrbar wird. Also es geht nicht nur um eine kognitive Ebene, also darum, dass ich den Glauben verstehe, mich intellektuell damit auseinandersetze, sondern dass ich ihn auch spüre, dass ich emotional berührt werde. Es geht ganz stark, wie man es auch so aus dem klassischen Evangelikalismus kennt, um eine persönliche Jesusbeziehung, die aber eben durch das Geistwirken nochmal ganz stark auch emotionalisiert wird. Und Sie haben ja vorhin angesprochen, also man kennt das so, diese großen Gottesdienste, wo es dann irgendwie sehr charismatische Prediger auch gibt oder Predigerinnen, je nachdem. Bands sind oft dabei, dann hat man irgendwie oft Lichtershows, und es geht ganz stark eben auch darum, den Glauben erfahrbar zu machen und auch um so eine Alltagsrelevanz von Glauben. Also auch immer die Frage, wie kann ich authentisch meinen Glauben leben und was hat der Glaube mit mir und meinem persönlichen Leben zu tun? Das ist ja durchaus was ich sag mal so im klassischen kirchlichen Kontext nicht immer ganz so ersichtlich ist, weil man da ja oft doch irgendwie sehr verkopft auch an die Dinge rangeht und auch irgendwie eine gewisse Skepsis einer zu starken Emotionalisierung gegenüber hat.
Wir haben gerade gehört, das ist konfessionsübergreifend, das ist ganz unterschiedlich organisiert. Es ist nicht beschränkt auf eine Glaubensvorstellung, sondern es deckt ein Spektrum ab. Und aus diesem Problem heraus, dass das so vielgestaltig und so schwer zu greifen ist, haben Sie in Ihrer Dissertation einen Begriff entwickelt, nämlich Kingdom-Minded Network Christianity. Und da geht es um zwei zentrale Begriffe, nämlich Visionen und Netzwerke. Was hat es damit auf sich und was für ein Königreich wollen die?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, dieser Begriff beschreibt eben diese verschiedenen Netzwerke, die sich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet haben im pfingstlich-charismatischen Spektrum, eben über die transkonfessionellen Grenzen hinweg. Und diese Netzwerklandschaft, die global ist, also die im Grunde ja die ganze christliche Welt durchzieht, bildet die Infrastruktur für den zentralen Motor der Reich-Gottes-Vision, die Sie auch gerade schon genannt haben. Deshalb Kingdom-Minded, also Reich-Gottes-orientiertes Netzwerk-Christentum. Also Christentum eben, weil es jetzt eben nicht nur eine Konfession ist, sondern das ganze Christentum durchzieht. Netzwerke, weil das Ganze nicht mehr institutionell organisiert ist, sondern durch relationale Netzwerke, und Kingdom-Minded, weil eben so ein bestimmtes Verständnis vom Reich Gottes im Mittelpunkt steht. Und jetzt muss man erstmal sagen, das Reich Gottes, also in den Evangelien ist es ja ein ganz, ganz zentraler Begriff. Und es ist ja aber immer ja die Frage, schon immer gewesen in der Theologie, wie verstehe ich diesen Begriff? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ihn auszulegen. Und man kann beobachten, dass sich jetzt in den ja, letzten Jahrzehnten im charismatischen Spektrum eben eine ganz bestimmte Färbung vom Reich Gottes da herauskristallisiert hat. Ist vielleicht, um noch mal ein bisschen auszuholen. Also Jesus sagt ja im Grunde, ist gekommen, um das Reich Gottes zu verkünden und sagt ja, dass es ist schon da, aber auch noch nicht. Das heißt, wir haben immer so eine gewisse Gleichzeitigkeit. Und das Reich Gottes drückt sich gemeinhin aus dadurch, dass eben Gottes Liebe sichtbar wird. Ja, dass Gottes Wille im Sinne von, wie wir miteinander umgehen und so weiter, dass Friede ist, dass Liebe untereinander gelebt wird und so weiter. Ja, dass das eben bestimmte Merkmale hat. Es ist aber immer klar, solange wir jetzt hier auf der Welt leben, wird das Reich Gottes nie vollends aufgerichtet werden. Sondern die traditionelle Vorstellung ist die, am Ende der Welt, wenn Jesus wiederkommt, wird er das Reich Gottes aufrichten. Und dann gibt es in der Johannes-Offenbarung so eine Stelle und da ist dann von der tausendjährigen Gottesherrschaft die Rede. Aber sozusagen jenseits unseres Zeitverständnisses oder unserer Zeitvorstellung. Und jetzt haben wir hier diese Vorstellung in der Kingdom Minded Network Christianity, kurz King, dass das Reich Gottes nicht punktuell immer mal wieder durchscheint, sondern dass es sukzessive und kontinuierlich im Hier und Jetzt bereits aufgerichtet wird, um dann, wenn Jesus wiederkommt, quasi einfach nur vollendet zu werden. Und es ist ganz wichtig dabei, die Vorstellung, es ist natürlich einerseits Gott, der sein Reich schon hier aufrichtet, aber vor allen Dingen macht er das in Kooperation mit den Christinnen und Christen, die geistgetauft sind, die sich bekehrt haben, die den Geistestaufe empfangen haben und in der Nachfolge leben.
Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, damit wir das richtig verstehen, dadurch, dass es eben so heterogen ist, läuft es auf diese zwei zentralen Merkmale raus. Einmal das gemeinsame weltumspannende Netzwerk der pfingstlich-charismatischen Bewegung und dann die gemeinsame Vision, die in der Errichtung dieses Reiches Gottes besteht. Das sind die zwei verbindenden zentralen Merkmale, die diese Bewegung weltweit quasi umspannen. Kann man das so sagen?
Genau, und zwar eben dann aber ein ganz bestimmtes Verständnis eben vom Reich Gottes, dass es eben hier und jetzt schon sichtbar wird und zwar, und dass es ausgebreitet wird, dass immer mehr wir als ChristInnen sozusagen unsere Aufgabe ist, nach diesem Verständnis das Reich Gottes zur Entfaltung zu bringen und zwar, und hier ist eben auch nochmal ein Spezifikum, im Kampf gegen die Macht Satans. Denn wir haben ein sehr stark dualistisch geprägtes Weltbild, was davon ausgeht, dass wir uns in einem permanenten metaphysischen Kampf befinden und dass im Grunde die ganze Welt erstmal zum Machtbereich des Dämonischen, zum Machtbereich Satans gehört und dass dieser auch ja, im Grunde sein Machtbereich strategisch verteidigt und letzten Endes auch eigentlich immer weiter, also irgendwie verteidigen will gegen die ChristInnen, die da sich für das Reich Gottes einsetzen. Das heißt, dass im Grunde die ganze Welt und dann wiederum aufgeteilt in ihre unterschiedlichen Gesellschaftsbereiche zurückerobert werden muss. Und zwar durch geistlichen Kampf auf der einen Seite, also durch Gebet, durch Fasten, durch einen bestimmten, ich sag mal in Anführungszeichen, Jüngerschafts-Lifestyle und dann aber eben auch durch gesellschaftspolitischen Aktivismus.
Genau, da würde ich gerne einhaken. Das ist ein spannender Punkt, weil wir hören es gerade, das ist ein Erneuerungsprojekt, das im Grunde die ganze Welt umfasst und auch alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringt und hat ja damit eine sehr politische Dimension, die da mit drin steckt. Und da würde mich interessieren, ist das denn oder wie ist denn das Verhältnis dann zu allen, die da nicht mitmachen wollen, die vielleicht einem anderen Glauben anhängen oder auch einer anderen Auffassung von Christentum? Ist das dann vereinbar mit liberalen Ideen davon, dass jeder glauben darf, was er will? Oder läuft das im Endeffekt auf eine reaktionäre Idee hinaus, dass es nämlich sowas wie eine einheitliche Gesellschaft braucht, die im Zweifelsfall auch erzwungen werden muss? Was steckt da dahinter?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und für diese Frage lohnt sich der Blick in die USA zum Beispiel. Also man kann sagen, dass da auch gerade die pfingstlich-charismatische Bewegung, die Kingdom Minded Network Christianity, da sehr, sehr prägend und dominant ist. Und dass im Grunde der ganze christliche Orbit um Präsident Trump herum aus diesem Spektrum kommt. Und dass im Grunde also man irgendwie ja so eine Blaupause hat und sieht, was es bedeutet, wenn eben diese, ich sag mal, Netzwerkakteure, Knotenpunkte in Machtpositionen sind, sei es jetzt offensichtlich oder eher auch im Hintergrund. Und es ist ganz klar, dass da auf jeden Fall eher reaktionäre Formen annimmt. Und wir haben eine ganz starke, ja, ich sag mal, Verschmelzung zwischen Religion und Politik, die wir da beobachten können. Denn es ist so, dass diese Vorstellung, dass im Grunde das ganze Weltgeschehen in so einen noch größeren geistlichen, universellen Kampfesgeschehen eingeordnet ist, führt zu einer Spiritualisierung von allem und damit eben auch von Politik. Und das heißt, im Grunde wird jeder Richtungsentscheid, jeder Gesetzesbeschluss und so weiter, ja, jede politische Aktivität, jeder politische Erfolg oder Misserfolg wird eingeordnet in diesen übergeordneten Kontext. Und es, im Grunde ist es dann immer die Frage, ist das jetzt ein Sieg für das Reich Gottes oder ist es ein Sieg für Satan? Und damit hat man natürlich ein ganz starkes Schwarz-Weiß-Bild. Und die Vorstellung ist, dass das Prophetische eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das Prophetische, ich habe ja vorhin gesagt, es geht eben um die Etablierung des Reiches Gottes. Und Reich Gottes passiert da, wo der Wille Gottes, in Anführungszeichen, zur Entfaltung und zur Durchsetzung kommt. Und jetzt beim Prophetischen, wenn man Prophetie hört, dann denkt man ja oft, es geht darum, irgendwas vorherzusagen. Ja? Also man sagt irgendwas vorher, was in der Zukunft liegt. Aber hier wird prophetisch nochmal ein bisschen anders verstanden. Und zwar so, dass es im Grunde darum geht, zu hören, was der Wille Gottes ist. Weil die Vorstellung, dadurch, dass ich geistgetauft bin und in dieser innigen Beziehung mit Christus bzw. mit Gott lebe, kann ich quasi den Willen Gottes empfangen und hören, kann ihn konkret bitten, was ist dein Wille hier und dafür? Wie politisch, wie ist es? Was willst du da so? Ja? Und das natürlich immer auch in Übereinstimmung auch mit der Bibel, so wie da die Bibel auch ausgelegt wird, nämlich sehr wörtlich. Und dann ist es eben, also das ist quasi der prophetische Empfang des Willen Gottes, und dann geht es darum, diesen weiterzugeben bzw. sich für die Realisierung dessen einzusetzen. Deshalb haben beispielsweise auch die Leute in Trumps Kabinett alle einen prophetischen Fürbitter oder eine Fürbitterin, die ihnen zugeordnet ist, damit die quasi immer wieder, also immer im Gebet sein können, Weisungen von Gott empfangen können, die weitergeben können und sich dann dafür einsetzen können, gemeinsam mit den Menschen, die in politisch wichtigen Positionen sind, um sich eben dann für die Umsetzung dessen auch einzusetzen. Und das Ganze, das macht es natürlich auch sehr brisant, denn es ist ja so, dass in dem Moment, wo ich sage, das ist der Wille Gottes, ist man völlig immun gegenüber Kritik. Damit ist natürlich auch, sind Diskurse sehr, sehr schwierig, und damit sind natürlich dann auch demokratische Prozesse der Meinungsbildung auch sehr schwierig.
Ja, genau, klar. Wenn es nur einen Willen Gottes gibt, den es zu realisieren gilt, dann macht es keinen Sinn, unterschiedliche Positionen zu irgendeinem Kompromiss zu bringen. Frau Hensenkamp, Sie sind ja selbst evangelisch, gehören also noch einer der beiden großen Kirchen an. Wie sollten Katholiken, Protestanten denn Ihrer Meinung nach mit der neuen Konkurrenz, sag ich mal, umgehen? Weil auf der einen Seite belebt es das Christentum und auf der anderen Seite stellt es die klassischen Institutionen ja in Frage. Wie soll man das finden?
Also einmal würde ich sagen, ist es ganz wichtig natürlich als Großkirchen, und wie gesagt, um es nochmal zu sagen, also auch wir haben, also sozusagen bei uns gibt es Teile, die zu diesen Netzwerken gehören. Aber grundsätzlich ist es so, dass natürlich auch diese KINK, ja, die Pfingstbewegung ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern sie ist eben zum Teil auch Antwort auf gewisse Leerstellen, die wir haben in den Großkirchen. Und ich würde sagen, also meine Beobachtung ist, dass gerade was das Thema Spiritualität betrifft, wir da doch auf ein gewisses Vakuum blicken, eine gewisse spirituelle Sprachlosigkeit und Mutlosigkeit, auch gerade was so eben den Erfahrungswert von Glauben betrifft. Ja? Also die Frage, wie schaffen wir das, dass Menschen ganzheitlich glauben können, eben nicht nur mit dem Intellekt, sondern dass eben auch die Emotionen, dass der Geist, dass der Körper, dass alles irgendwie angesprochen gesprochen wird. Weil das ist ja was würde ich sagen, in diesem pfingstcharismatischen Spektrum, was das sozusagen uns deutlich voraus hat, ne? Dieses, auch die Frage, was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun? Also wir sehen, da haben wir eine ganz, ganz geringe Diskrepanz zwischen dem, was ich glaube und dem, was ich lebe. Also und damit natürlich auch ein hohes Maß an Authentizität. Und andererseits haben wir natürlich die Stärke, dass irgendwie wir ja eine sehr starke Theologie haben, die immer wieder auch hinterfragt und kritisch hinterfragt und ringt und so weiter. Und ich würde sagen, zum Teil sind wir dabei ein bisschen auf dieser Seite vom Pferd gefallen und haben vergessen zu überlegen, ja, aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich für uns oder für mein Leben ganz persönlich, jenseits jetzt von im Elfenbeinturm geführten theologischen Expertengesprächen so, ja?
Genau, das ist die Frage, die ich mir stelle, weil ich mir denke, im Grunde sind das ja alles gute Nachrichten, zumindest wenn man grundsätzlich positiv zum christlichen Glauben steht. Also der stirbt nicht einfach aus, wie manche ja befürchten, sondern er verlagert sich halt in neue Gemeinschaften und auch ein bisschen in neue Schwerpunktsetzungen. Ist doch eigentlich eine feine Sache. Ich spitze es mal zu, brauchen wir die alten und starren institutionalisierten Kirchen, brauchen wir die noch? Oder könnten nicht einfach die Pfingstbewegungen die Zukunft sein?
Naja, wenn Sie die fragen, würden Sie wahrscheinlich sagen, ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall ein ganz klares Plädoyer dafür. Also wir brauchen sicherlich nicht alles, was die institutionellen Kirchen repräsentieren. Ja, auch da ist sicherlich Reform notwendig. Aber ich glaube, eine ganz große Stärke, und das ist mir auch nochmal in der Auseinandersetzung während meiner Promotionszeit mit dem Thema bewusst geworden, ist wirklich eine gute und solide, wissenschaftlich verantwortbare Theologie. Es ist schon so, dass natürlich auch Religion und Glaube immer wieder ganz leicht zur Ideologie werden kann und damit natürlich dann auch, ja, sehr gefährdet ist, missbraucht zu werden. Und dadurch, dass sie ja eben auch den Anspruch auf, ja, Ganzheitlichkeit erhebt, ja, also es ist im Grunde, wenn ich glaube, dann glaube ich nicht nur irgendwie mit für den Bereich meines Lebens, sondern dann hat es im Grunde im Zweifel Auswirkungen auf alles. Und wenn da dann mein Glaube ideologisch wird und ja, im Grunde dann eher Schaden anrichtet, ist das natürlich extrem ungünstig und genau das Gegenteil von dem, wozu ja Glaube eigentlich gedacht ist und gut ist und wo ich auch theologisch sagen würde, in Anführungszeichen, was Gottes Wille ist, so, ja. Und insofern denke ich, haben wir da eine ganz große Stärke, denn auch, also natürlich kann man auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen und muss man auch die institutionellen Kirchen kritisieren und auch da ist, was Leitungsstrukturen und so weiter betrifft, viel mehr Transparenz notwendig. Und trotzdem würde ich sagen, ist auch da schon wesentlich mehr Transparenz, als wenn alles nur noch über Netzwerkstrukturen läuft. Wenn es immer nur um informelle Kontakte und Beziehungen läuft und ganz viel hinter verschlossenen Türen passiert und im Grunde keiner wirklich mehr verantwortlich ist. Weil gerade so das Thema Verantwortlichkeit in Netzwerken ist sehr, 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 sehr schwierig. Ja? Weil man ja immer sagt, ah ja, aber eigentlich habe ich damit nichts zu tun, weil es ist ja, also wir sind eine Gemeinde oder ich habe hier meinen Dienst, was habe ich mit dem anderen Dienst zu tun? Und, so, ne? Und trotzdem gibt es da Verbindungen, aber die sind eben, finden eben auf relationaler Ebene statt. Das heißt, man hat ganz wenig Handhabung auch und ganz wenig Kontrolle und ganz wenig Transparenz. Und eben auch die Frage, ne? Wie gehe ich mit der Bibel um? Also wie lege ich sie aus? Ist es natürlich so, in dem Moment, wo ich den Anspruch habe, sie einfach nur wortwörtlich auszulegen? Und es ist natürlich also ein Missbrauch der Heiligen Schrift oder der Bibel. Ja, ist da keine Grenzen gesetzt. Und auch gerade da, ne? Die Großkirchen, die in der Tradition der historisch-kritischen Exegese stehen und so, haben da einen ganz, ganz großen Schatz, um ja, wirklich auch einfach zu schauen, wie kann man verantwortlich Glaube und Spiritualität leben.
Während die großen Kirchen in Deutschland zunehmend leer bleiben, wird die Pfingstbewegung immer größer, und zwar weltweit. Sie bringt frischen Wind in den christlichen Glauben und bedient das Bedürfnis vieler Menschen nach einer neuen, offeneren Spiritualität. Aber viele Pfingstgemeinden haben auch den Anspruch, die komplette Gesellschaft umzukrempeln, um das Königreich Gottes einzuleiten. Mit einer liberalen Gesellschaft, in der der Glaube Privatsache ist, hat das dann nicht mehr viel zu tun. Das haben wir von der evangelischen Theologin Dr. Maria Hinsenkamp erfahren. Vielen Dank für das Gespräch an der Stelle. Und außerdem vielen Dank an Detektor FM-Redakteur Johannes Schmidt, der das Interview geführt und mit mir die Redaktion für diese Folge übernommen hat. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom Forschungsquartett. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst es uns doch gerne wissen, zum Beispiel mit einem freundlichen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify. Vergesst außerdem nicht, den Podcast zu abonnieren, wo auch immer ihr ihn hört, damit ihr auch in der nächsten Woche die neue Folge in eurem Feed findet. Mein Name ist Caroline Breitschädel und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis nächsten Donnerstag.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.